Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Diese Woche zu Gast der Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe. Die Kirchdorfer Gruppe macht sowohl Baustoffe als auch Fertigteile und ist damit natürlich gerade im Zentrum des bauwirtschaftlichen Geschehens. Michael Wadian, danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
In diesen Wochen beschäftigen wir uns relativ stark mit den Arbeitslosenzahlen, Konjunkturzahlen. Wie sehen Sie das als Geschäftsführer einer doch international auch sehr stark tätigen Gruppe?
Ja, in dem Fall würde ich meinen, die Zahlen lügen nicht. Und ich habe mir heute noch in der Früh die Arbeitslosenentwicklung angeschaut und im Bau generell haben wir gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 21,9%. Ich glaube, in dieser Größenordnung ist es. Und in der Industrie, generell in der Industrie, knapp über 20%. Das heißt, diese beiden Bereiche, Bau, Wirtschaft, nicht nur die Industrie, sondern auch das Gewerbe und die Industrie generell, stehen extrem unter Druck. Und ich vermute, dass diese knapp 20% auch noch nicht die ganze Wahrheit sein werden, nämlich nach unten hin, nach Süden geht's, ja, weil viele Unternehmen gerade jetzt noch versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten. Man hat in den guten Jahren ja doch Systeme aufgebaut, Mitarbeiter ausgebildet, Konstrukteure ausgebildet, ins BIM investiert, wie sie nur zu gut wissen, sodass man endlich die entsprechenden Gebäudemodelle schafft. Und jetzt hat man im Hochbau genau da, wo man sich eigentlich die Zukunft vorgestellt hätte im Bereich der Digitalisierung, jetzt hat man im Hochbau diesen brutalen Einbruch. Man muss fast sagen, es grenzt schon beinahe an eine Vollbremsung. Wenn man an den privaten Bereich denkt, im Industriebau geht es noch ein bisschen besser. Aber das ist wirklich, wirklich sehr herausfordernd, auch für uns sozusagen, wo wir der Bauindustrie zuarbeiten, auch wenn wir in Summe sogar in der Kirchdorfer Gruppe eher infrastrukturnahe arbeiten, aber unsere Zielrichtung war natürlich schon auch der Hochbau, der mehrgeschossige Wohnbau und auch der Industriebau.
Da möchte ich ein bisschen einhaken. Mhm. Meine Gespräche aus den letzten Monaten und auch die Ergebnisse der Baufirmen zeigen fast, dass es die Bauwirtschaft ja gar nicht mehr gibt. Also es gibt auch, wenn ich überzeichne, auf der einen Seite die großen Firmen, die viel mit Infrastruktur zu tun haben, die einen Wohnbauanteil insgesamt von 10% haben, und zwar, also das ist verdichteter Wohnbau und der kleine Wohnbau. Und dann gibt es natürlich das Gewerbe. Das scheinen mir zwar völlig unterschiedliche Sachen zu sein, oder wie ist Ihr Eindruck da? Also die Großen finden das ja, also ich überzeichne jetzt wieder, keiner würde das unterschreiben, aber teilweise gar nicht so schlecht, was da jetzt los ist. Sie können ihre Projekte zu vernünftigeren Preisen mit ihrem Personal abwickeln.
Ja, die ganz Großen jetzt, wenn ich sage, Österreich ist ja gesegnet mit ganz großen Bauunternehmen, nicht nur Strabag Bauer, sondern du hast auch Swiderski, Haber, Romberg. Selbst die mittleren, Bittl, Brausewetter und so sind Mitarbeiter, oder Graf, ja, über 2.500 Mitarbeiter, Granit, 2.500 Mitarbeiter. Das heißt, die haben ja viele eigene große Unternehmen und die ganz großen Unternehmen sind natürlich mit Großprojekten wie, ich sage jetzt, Windalkanal, U2, U5, Brennerbasistunnel, Semmering, Choralm und, die sind mit diesen großen Infrastrukturprojekten, glaube ich, ganz gut beschäftigt. Und zudem gibt es den Bahnausbau und nach wie vor auch auf Seiten der Straßen wird viel investiert im Bereich Sicherheit, Lärmschutz etc. Also die, glaube ich, sind wirklich nicht so schlecht dran wie dieses, wir nennen es Gewerbe, der gewerbliche Bereich, wo es um den Einfamilienhausbau geht, wo der normale Baumeister sagt, okay, ich errichte dir dein Haus. Also denen geht es sicher wesentlich schlechter. Und wenn man sich die Insolvenzstatistiken anschaut, dann ist ja derzeit kein Großer wirklich dabei, den es erwischt, sondern es sind ja genau diese Klein- und Mittelbetriebe. Ausnahme muss man schon ein bisschen sagen, sind die Bauträger. Nicht? Also bei den Bauträgern, wenn es an Signa denkt, oder ich will jetzt keine Namen nennen, wir haben schon einige andere auch gehört, ich will da niemanden so nennen, damit man nicht böse ist auf mich, aber da gibt es einige, die derzeit gehörig Probleme haben. Ja, bei den großen Bauträgern, weil da ist auch weniger Substanz natürlich da und man lebt im Prinzip davon, dass man die mit relativ hohen Risiko vorfinanzierten Projekte jetzt auch veräußern kann. Und da schlagen jetzt natürlich Themen wie KIM-Verordnung voll zu Buche, weil wie soll ich meine Projekte, meine Wohnungen veräußern, auch noch mit dem Staat beginnen, wenn die Privaten wiederum am Ende des Tages nicht genug Mittel bekommen, um das zu bezahlen. Und weil die wenigsten Leute haben wirklich das Geld auf der Kante, um sie Eigentumswohnung mit 120 Quadratmeter zu kaufen. Und das nehme ich schon sehr wohl wahr, dass viele Projekte jetzt bei den Bauträgern gar nicht mehr starten, ja, weil sie einfach den Vorverkauf nicht hinbekommen und die Grundstücke im Verhältnis zu den jetzigen Möglichkeiten viel zu teuer eingekauft haben. Wir haben es der Zeit gegeben, wo Grundstücke quasi no limit hatten. Und das macht sich jetzt schon bemerkbar. Und da werden auch uns Projekte angeboten, wo ich mir denke, aha, das hat man wohl wirklich zu teuer gekauft. Aber wir haben auch nur dann Interesse, wenn es zum vorherigen Kaufpreis einen ordentlichen Abschlag gibt. Buchwertkauf ist noch immer zu hoch.
Das mit den Grundstücken gibt es ja schon länger. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor 5, 6, 7 Jahren mit Michael Pech, damals noch sozusagen operativ tätig, im Rahmen seiner Genossenschaft gesprochen darüber. Und er hat gesagt, ja, man hat mir voriges Jahr zum Beispiel das Grundstück X zu dem Preis angeboten. Ich habe gesagt, das ist zu teuer und heuer habe ich es gekauft ums Doppelte. Also das ist jetzt nichts Neues. Aber ist das der eigentliche Punkt? Weil über die KIM-Verordnung natürlich, ne, da kann man schimpfen und sich nicht freuen drüber, aber die hat ja auch irgendwo einen Grund gehabt oder einen Auslöser, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute auch ein bisschen dafür schützen, dass sie sich verschulden und dass dann dort eine Blase entsteht.
Also ich bin immer dann skeptisch, außer wenn es um meinen Personenschutz geht, wo die Polizei eh dafür da ist oder das Bundesheer, und wenn es militärisch ist, dass mich der Staat schützen will. Weil ich bin ein erwachsener Mensch und kann meine Entscheidungen sehr wohl selbst treffen. Auch meine Finanzen habe ich im Griff und da bin ich nicht der Einzige in Österreich. Der Ausfall der Kredite im privaten Bereich, also wenn die Banken über das klagen, ich glaube, das wird das geringste Problem gewesen sein. Es werden eher ausfällig gewesen sei, wie die Christoph Group oder jetzt ganz groß prominent sozusagen die Signa, das sind Ausfälle, die eine Bank beschäftigen. Aber der Private, der hatte ja sowieso die Bank im Grundbuch, wenn er finanzieren musste. Das heißt, die Bank wäre sehr wohl abgesichert. Zudem hätte der Zinssatz 10 Erhöhungen, ununterbrochene Erhöhungen, Zinssatzerhöhungen, hätte gereicht, aus meiner Sicht, um die Wirtschaft zu dämpfen. Ich hätte nicht diese KIM-Verordnung gebraucht mit den 20% Eigenmittel, die viele noch hinbekommen mit Unterstützung der Eltern, Großeltern, die 35 Jahre sind ja auch noch irgendwo vertretbar, aber die 40% vom Nettoeinkommen, die schaffen dann viele nicht mehr, dass die Kredittilgung nur mehr 40% des Nettoeinkommens ausmacht. Und wenn man sich vorstellt, sie finanzieren jetzt 500.000 Euro mit 5%, hast 25.000 Euro Zinsen im Jahr und dann haben sie eine Kredittilgung, kommen sie auf 40.000, 50.000 Zahlungen im Jahr an die Bank und das darf nicht mehr wie 40% des Nettoeinkommens ausmachen. Und dann sehen sie 100.000 Euro netto im Jahr als Familie, das ist schon nicht mehr so leicht, wenn man dann auch noch eine Familie gründen will. Und unsere Generation, auch ihre Generation, hat unter ganz anderen Voraussetzungen sozusagen gebaut und hat unter sehr schlechten Bedingungen gebaut und hat das auch geschafft. Und jetzt muss man meine nachfolgende Generation muss man schützen, damit sie nicht zu viel Geld ausgeben. Und das, glaube ich, war genau der Fehlgriff. Man hätte das koppeln müssen an die Zinsen. Wenn ich sage, okay, wenn die Zinsen über ein gewisses Niveau hinausgehen, dann muss ich aber auch die KIM-Verordnung überdenken. Weil jetzt macht man Konstrukte, dass man sagt, ja, aber 20% gibt es eher Ausnahmeregelung und dann wird nur 1% oder 1,5% von der Bank verrechnet. Das bezahlen wir beide wiederum, weil sozusagen dann werden die Banken eigentlich gestützt und mit Steuergeldern machen wir jetzt günstige Kredite.
Für diejenigen, die es sowieso... Vergesellschaftung der Schulden und...
Aber für diejenigen, die es sowieso leisten können. Ja, weil jetzt warten diejenigen, die eh schon im Begriff sind zu bauen, das ist vorher schon leisten kann, sagen, jetzt warte ich aber auf das günstige Darlehen, bis ich meine 200.000 oder 100.000 günstig finanzieren kann. Ich glaube, 3 Jahre geht sie bei mir auch aus und ich kann mir ein günstiges Darlehen holen. Diesmal die Gesellschaft finanziert. Und das muss man sehen, das ist einfach ein Fehlgriff. Man sieht wieder typisch, dass so ein brutaler Eingriff in den Markt, der meines Erachtens demokratiepolitisch überhaupt nicht gerechtfertigt ist, weil die Finanzmarktaufsicht mag ihre Berechtigung haben, aber nicht, dass sie in meinen Kreditvertrag eingreift oder in jeden Kreditvertrag. Das muss man schon ein bisschen klüger machen. Und wenn schon der Finanzminister, der Bundeskanzler, die Landeshauptleute etc. sagen, wir brauchen diese KIM-Verordnung nicht mehr, das bringt unsere Industrie um, dann sollte man als Vorstand der Finanzmarktaufsicht vielleicht einmal sagen, ich denke einmal drüber nach. Vielleicht ist das doch nicht so gut, wenn der Herr Brunner sagt, das bringt uns um. Als Bauwirtschaft können wir damit nicht glücklich sein. Dass andere sagen, ja, jetzt haben wir die Gesellschaft geschützt, kann sein, dass man das so sieht. Ich sehe es anders.
Als Bauwirtschaft sind wir nie glücklich, wenn nicht viel investiert wird, weil wir ja in den letzten Jahren davon profitiert haben, dass sehr viel investiert worden ist, weil es grob gesagt das Geld nichts wert war und weil man es in Betongold, im klassischen Betongold veranlagt hat. Wo glauben Sie denn, liegt eine sinnvolle Flughöhe für die Bauwirtschaft und für die bauende Gesellschaft, weil Sie die nächste Generation angesprochen haben? Meine Kinder sind um die 30, meine verdienen auch Mittel, kommen im Traum nicht auf die Idee, sich was zu bauen.
Das hängt von der demografischen Entwicklung ab, die Flughöhe des Baus. Wenn ich, eine große Tochtergesellschaft in der Türkei, wenn ich rüberfliege über Istanbul und ich schaue mir die Entwicklungen von Istanbul zum Beispiel, ich glaube mal, wie wir angefangen haben, das 19 Millionen Euro Einwohner gehabt, jetzt haben wir bei ungefähr 16 Millionen Euro Einwohner in Istanbul in 15 Jahren oder 14 Jahren, sagen, ja, okay, da muss man wohl bauen, nicht? Sonst schafft das die Gesellschaft nicht. Istanbul ist ein ganz extremes Beispiel des Wachstums. Ich kann nicht sagen, jetzt höre ich auf, in Istanbul zu bauen.
Und zwar ordentlich und nicht so wie in den Erdbebengebieten.
In Istanbul wird auch ordentlich gebaut. Ich sage einmal, Sie können die Baufirmen, damit wir jetzt nicht abschweifen, aber Enka und so weiter, die sind Weltklasse-Bauunternehmen. Die sind wirklich sehr, sehr gut und die können das auch. Im Osten schaut es ein bisschen anders aus. Aber auch Österreich hat sich von Anfang der 90er, da haben wir ungefähr 7,5 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt haben wir 9,1 Millionen Einwohner. Das hat natürlich auch einen Boost auf die Bauwirtschaft. Und zwar nicht nur auf die Wohngebäude. Ja, wenn man sagt, es stehen 230.000, glaube ich, Wohneinheiten leer. Aber das sind ja noch immer zu wenig, weil wir sind um 1,6 Millionen gewachsen in den letzten 30 Jahren. Und wenn ich jetzt höre, Österreich ist fertig gebaut, ja, dann kann ich ja nur lachen. Ich brauche nur ins Gymnasium schauen, sozusagen, wo meine Kinder oder wo ich in die Schule gegangen bin. Das geht sich ja alles schon längst nicht mehr aus, ja. Und das nicht nur, weil wir eigene Kinder sozusagen haben, sondern auch aufgrund des Zuzugs. Und auch da kommen schon viele Leute ins Gymnasium. Also muss ich die Infrastruktur, die Busse etc. etc. das alles ausbauen, damit ich von 7,5 auf 9,1 Millionen Menschen wachsen kann. Und da brauche ich eben eine Bauwirtschaft. Vielleicht einmal einen Tunnel, weil ich nicht immer vorbeifahren möchte, sozusagen an bewohnten Gebieten oder in Wiener Neustadt, die Umfahrung sozusagen, weil natürlich demonstrieren Leute immer, wenn man eine Straße baut. Aber das sind eigentlich die Leute von den eigentlich sehr guten Bezirken, die in den Straßen wohnen, sozusagen, wo 10.000 Autos am Tag vorbeifahren, die demonstrieren weniger, ja, weil die sind eigentlich froh, wenn eine Umfahrung gemacht wird, vielleicht mit einem Lärmschutz. Aber die Flughöhe hängt von der demografischen Entwicklung ab und die demografische Entwicklung ist halt derzeit auf Wachstum ausgerichtet, und zwar Bevölkerungswachstum. Wir sagen zwar, wir selbst bekommen nicht mehr genug Kinder, aber trotzdem sind wir in den letzten 30 Jahren um 1,6 Millionen Menschen gewachsen. Und denen müssen wir sozusagen auch Tribut zollen und entsprechend bauen. Da schauen Sie sich Wien an, in die Kottan-Filme der 70er Jahre. Ja, wollen Sie in so ein Wien leben? Ja, wie das ausgeschaut hat, das war nur grau und schier. Ja, und jetzt sozusagen, jetzt gibt's viele Gebiete, die schauen viel, viel freundlicher aus und das muss man auch mit neuen Materialien bauen, mit neuen Technologien bauen und da das Thema wie Energieverwendung in so einem Gründerzeithaus, ja, Energieeinsatz, das ist doch ganz was anderes, als wenn ich da jetzt einen Neubau modernen hinstelle, unter Umständen sogar modular verwendbar. Also jetzt, wie ich vielerorts höre, dass Österreich fertig gebaut ist, nein, ist es lange nicht, weil auch gerade die Bauwirtschaft einem großen Wandel unterliegt und gerade neue Materialien, neue Techniken, schlankere Bauweisen, energieschonendere Bauweisen und auch der Energieeinsatz über die Lebenszeit des Gebäudes gemessen werden. Da ist man mit den alten Gebäuden wirklich schlecht dran.
Aber was macht man mit den alten?
Na, zum Teil wegreißen. Ja. Zum Teil wegreißen, man muss es ganz ehrlich sagen.
Ich meine, es ist natürlich das Thema Sanierung, das ist ja immer, wer saniert die anderen?
Ja, aber ich meine, wenn Sie, es gibt ja sind Gebäude, ich rede jetzt nicht von der Ringstraßen, ja, das ist okay, oder solche Prachtbauten, die muss man natürlich erhalten. Aber es gibt genügend Gebäude, die in den 50er Jahren errichtet wurden, die eine Katastrophe sind thermisch. Und Sie können auch nichts rausnehmen. Wenn Sie die Stiege rausnehmen, bricht das Haus zusammen. Ich kann gut davon reden, ich habe mir gerade erst so ein Grundstück gebaut, wo so ein Haus draufsteht. Man kann es nicht sanieren. Man reißt es weg. Ja? Weil es einfach sinnvoll ist. Die Keller sind nass. Die sozusagen zu sanieren oder abzudichten, macht überhaupt keinen Sinn. Und mit alten Materialien gebaut und längst sozusagen die Dämmungen, die da drinnen sind, ja, in diesen alten Gebäuden, zum Teil aus Schilf und sozusagen, die sind modrig und, also wenn Sie das alles austauschen wollen, sind Sie besser dran, Sie verwerten das oder entsorgen es und bauen es neu. Und zwar wirklich nachhaltig, sodass das Gebäude noch in 60, 70, 80 Jahren noch immer steht oder zumindest verwertet werden kann.
Sie sind ja Geschäftsführer einer Firma, die sehr viele Produkte hat, auch Firmen zugekauft hat. Also es gibt ja in der Vergangenheit sogar Farbstifte. Also ich habe gelesen, die Jolly-Farbstifte haben am Anfang eine gewisse Rolle gespielt. Wo glauben Sie denn, dass es so produktseitig für Sie hingeht? Ich habe gelesen, Infrastruktur, befahrbare Schienenplatten. Dann gibt es von der einen Tochter von Kammel, gibt es eine bestimmte Decke, ist es, glaube ich. Also es sind doch einige spannende Sachen in Entwicklung und ich weiß, dass Sie schon ein bisschen ein Vordenker sind und nicht nur ein Rechner, der sagt, das ist ein tolles Produkt.
Ich kann natürlich nicht alles sagen, das muss ich sagen, weil das auch Teil unseres Innovationsmanagements und Forschungsabteilungen ist, aber wo man sicher hinarbeiten muss, ist das Thema PV und in der Kombination mit der Flächenverbauung. Und es gibt genug Straßen, Bahnstrecken etc., wo man die Sonnenenergie abgreifen kann und nicht unbedingt tausende Quadratmeter oder Hektarweise sozusagen Grünflächen verbauen muss mit der Photovoltaik. Und das ist sicher ein Thema, das wir ganz, ganz stark aufnehmen. Also da kommt es in der Kombination mit unseren Produkten zu Lösungen. Da sind wir sehr, sehr stark dran. Und natürlich ist der Schall- und Lärmschutz überall sozusagen ein Thema. Lärm verursacht sehr starke externe Kosten beim Menschen, ist auch für die Psyche des Menschen sehr, sehr schlecht. Und in dieses Thema investieren wir entsprechend mit dem Thema Holzbetonabsorberprämie. Natürlich bleiben wir nahe dran sozusagen bei unseren Produkten oder bei unserem Produktportfolio. Und ja, in dem Umfeld gibt es noch so viel zu entwickeln. Ganz wichtig ist eigentlich auch der geringere Ressourceneinsatz. Ja, im Hochbau sozusagen die Aussparungen, diese Themen im Brückenbau, im Wandaufbau, aber auch in der Decke ganz besonders mit den Themen beschäftigen wir uns intensiv und mit Recycling, ganz klar. Mit Recyclingmaterialien, gerade die öffentlichen Auftragnehmer, Bahn, Straße und so, sind dem Thema sehr aufgeschlossen gegenüber und mit die arbeiten wir da sehr intensiv zusammen, um die entsprechenden Quoten zu erreichen.
Aber auch da müsste man die Gesetzeslage, glaube ich, noch anpassen.
Es gibt Normen sozusagen, die dem entgegensprechen, an die muss man arbeiten, sonst kommt man nicht raus. Also wenn ich Normen habe, die dem entgegensprechen, sagt man, entweder hat die Normen Sinn gehabt, ja, oder man hat sich so weit verbessert, oder man schafft mit neuen Produktionsmethoden trotzdem die gleichen Eigenschaften oder ähnliche Eigenschaften statischer Natur und so, dass man guten Gewissens dieses Produkt einsetzen kann, weil nur etwas umdrehen, damit wir es umgedreht haben, macht auch keinen Sinn. Man darf das Thema Sicherheit ja nicht vergessen. Ja, und da bin ich immer wieder einer, der sagt, das Thema Sicherheit ist ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt keinen Tunnel bauen und irgendetwas riskieren, ja, weil diese Tübinge müssen enorm viel aushalten. Und wenn es zum Einsatz von alternativen Bewährungsformen kommt, zum Beispiel bei einem Tunnel, dann muss das sozusagen hundertprozentig fix sein. Das muss halten, es muss die auf der einen Seite muss der Beton Säureangriffe aushalten, auf der anderen Seite müssen die Bewährungen etc. den Druck, den Bergdruck, Gebirgsdruck abfangen. Und ich habe das schon gesehen, gerade in der Türkei, wenn so etwas schlecht gemacht wird, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Folgen hat. Kannst den Tunnel wieder vergessen. Ja.
Michael Wadian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Gruppe, danke für diese Unterhaltung.
Diese sehr, sehr gerne. Ja.
Sehr grundlegenden Gedanken, die sich ja auch nicht jeder tatsächlich so auszusprechen traut. Danke für die Offenheit.
Danke sehr. Danke sehr.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.